Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Kulturszene Hessen in HR2 Kultur. Am Mikrofon ist Alf Menzer und ich stelle Ihnen heute ausgewählte Beiträge der Frankfurter Römerberggespräche vor, die am 29. April dieses Jahres unter dem Titel »Die Ohnmacht der Aufklärung und der Erfolg des Autoritären« im Chagall-Saal des Frankfurter Schauspiels stattfanden. In der kommenden Stunde können Sie Ausschnitte der Vorträge des Philosophen Philipp Hübel, der Schriftstellerin Thea Dorn, des Historikers Volker Weiß und des Politikwissenschaftlers Jan-Werner Müller hören. Sie alle haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, was von der Aufklärung und ihrem Streben nach Wahrheit übrig bleibt, wenn in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten die Unterscheidung von wahr und falsch überhaupt keine Gültigkeit mehr zu haben scheint. Und was bedeuten dann noch demokratische Meinungsbildungsprozesse? Wie soll man eine Regierung beurteilen können ohne den Rekurs auf Fakten? Warum sollen wir überhaupt noch miteinander streiten, wenn das bessere Argument keine Bedeutung mehr hat? Um das zu klären, untersuchte zunächst der Stuttgarter Philosoph Philipp Hübel, ob die Aufklärung tatsächlich so ohnmächtig ist wie befürchtet oder ob sich die richtigen Argumentationsstrategien vorausgesetzt der Wahrheit nicht vielleicht doch zu ihrem Recht verhelfen lässt.
Zuerst einmal möchte ich Sie beruhigen, wir leben nicht in einem postfaktischen Zeitalter, sondern immer noch in einem Zeitalter der Vernunft und der Aufklärung. Der Ausdruck postfaktisch suggeriert ja so ein bisschen, dass uns die Tatsachen oder die Wahrheit nicht mehr am Herzen liegt. Und tatsächlich ist es so, dass allen Menschen die Wahrheit am Herzen liegt. Also selbst die Wahrheitsrelativisten und die Feinde der Wahrheit, die sagen, es gibt keine Tatsachen und es gibt keine Wahrheit, die glauben trotzdem und vertrauen auf die Wissenschaft. Ja, also wenn die zum Arzt gehen und er sagt denen, sie haben eine Blinddarmentzündung, dann glauben sie dem Arzt. Und auch die, die sagen, ja, Lügenpresse, die von Lügenpresse reden, wenn die in die Presse schauen, glauben sie, dass in der Zeitung die Fußballergebnisse stimmen. Also allen uns allen ist die Wahrheit wichtig. Jetzt kann man sich fragen, warum haben wir trotzdem den Eindruck, dass es in der Welt so viele Fake News gibt, alternative Fakten? Und da, glaube ich, muss man sich erstmal klar machen, dass diese Ausdrücke oft nur ein Euphemismus für dreiste Lüge sind. Ja, Lügen hat es schon immer gegeben, seit den Anfängen der Menschheitsgeschichte. Schon immer haben Menschen versucht, andere Menschen irgendwie zu täuschen, haben ihre eigene Agenda durchgesetzt. Und was viele, glaube ich, übersehen, ist, dass auch dem Lügner an der Wahrheit gelegen ist. Und deshalb möchte ich eine Diagnose wagen. Ich glaube nicht, dass wir im postfaktischen Zeitalter leben, sondern wenn überhaupt im Zeitalter des Bullshits. Und Bullshit ist tatsächlich, Sie lachen, aber das ist tatsächlich ein philosophischer Fachterminus im Gegensatz zu postfaktisch oder alternative Fakten. Bullshit hat der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt in die Debatte eingeführt und der hat einfach gesagt, zwischen Lüge, absichtlich etwas Falsches sagen und Aufrichtigkeit gibt es eine Mittelposition und das ist die, wenn einem die Wahrheit egal ist. Der Bullshitter sagt einfach etwas, weil er eine bestimmte Agenda hat, ein bestimmtes Ziel, der nimmt die Unwahrheit billigend in Kauf, aber eigentlich ist ihm egal, ob das, was er sagt, wahr oder falsch ist. Und ich glaube, das ist ein Merkmal des populistischen Denkens oder auch der populistischen Politik. Ja? Die täuschen zwar oft auch, aber oft ist ihnen die Wahrheit egal. Die arbeiten nach dem Prinzip, die Ideologie kommt zuerst und die Fakten kommen danach.
Die Frage, die sich Philipp Hübel davon ausgehend stellte, war, warum eine solche indifferente Haltung der Wahrheit gegenüber einhergehe mit einer Neigung zu Verschwörungstheorien, Hasskommentaren und autoritärem Denken. Um diesen Zusammenhang zu klären, identifizierte er zwei unterschiedliche Denkstile und bezog sich dabei auf psychologisch-anthropologische Studien. Diesen Studien zufolge lässt sich menschheitsgeschichtlich ein progressiver von einem konservativen Denkstil unterscheiden. Der progressive Denkstil, so Hübel, sei eher an Fragen der Fürsorge, der Fairness und der Freiheit interessiert, während der konservative Denkstil Aspekte von Loyalität, Autorität und Reinheit in den Vordergrund seiner Weltauffassung stellt. Vertreter dieser Denkstile habe es immer gegeben, warum aber heutzutage die Fronten zwischen ihnen derart verhärtet seien, das erklärte Philipp Hübel folgendermaßen.
Das erste ist Selbstverstärkung durch Zuschreibung. Ja, also Leute, die sich festlegen, ich bin jetzt eher links oder ich bin eher konservativ oder eher rechts, Durch die Festlegung begeben sie sich oft dann durch Selbstverstärkung in ihrem Umfeld, ne, entsteht dieser berühmte Echokammer-Effekt. Man hört dann tendenziell immer nur noch die Meinungen, die man aus seinem Umfeld ohnehin kennt. Und man kann zeigen, dass sich Leute dann von der Mitte ein bisschen weiter zu den Extremen hinbewegen. Und dann ist es auch so, das ist der zweite Grund, wenn Leute gefragt werden vom eher progressiven und eher konservativen Lager, sie sollen die andere Seite einschätzen, übertreiben sie oft die Position der anderen. Also vor allen Dingen Progressive, Linke und Liberale halten die Konservativen und Rechten für extremer, als sie tatsächlich sind. Und das ist ein weiterer Effekt, der auch gut untersucht ist, wenn Leute sich einmal festgelegt haben, werden sie auch schneller aggressiv, wenn sie gegen die Gegenposition hören. Also all das führt dazu, dass relativ wenig Austausch dann plötzlich entsteht, obwohl die Positionen mal vielleicht gar nicht so weit voneinander weg waren.
Wenn sich nun aber diese Denkstile so fundamental voneinander unterscheiden und ihre Unterschiede sich auch noch kontinuierlich verstärken, wie lässt sich diese Frontstellung wieder aufbrechen? Wie kommt man wieder zusammen? Hierfür schlug Philipp Hübel zwei Gesprächstechniken vor.
Man muss, egal auf welcher Seite man sich befindet, vor allen Dingen in normativen Debatten konsequent nach den Gründen fragen. Also wenn die Gegenseite sagt zum Beispiel, ich fühle mich mit Homosexualität nicht wohl, dann muss man konsequent nachfragen, was sind denn eigentlich die Gründe? Man darf die Leute dann nicht damit rauslassen, dass man sagt, die können sich auf ihr Gefühl berufen, sondern man muss danach fragen, wie kannst du das begründen, außer mit einem Gefühl? Man muss es den Leuten schwer machen. Es mag dafür auch Gründe geben, ja, für eine bestimmte moralische Position, aber man muss auf jeden Fall die Gründe auch einfordern. Und ich glaube, diese Gründe muss man auch einfordern bei den faktischen Fragen. Also wenn der Onkel auf der Weihnachtsfeier sagt, die NATO hat den Krieg in Syrien begonnen oder die CIA hat 23.000 PR-Leute, die unsere Nachrichten manipulieren, dann muss man genau sofort fragen, was sind deine Gründe? Ja, man kann nicht die Leute rauslassen, indem sie sagen, habe ich aus dem Internet, sondern man muss sagen, zeig mir, hier ist mein Smartphone, wir googeln das jetzt, wo kommt das her? Leider klappt das nur selten, dass man dann sie argumentativ überzeugt. Ja? Aber man muss es denen auf jeden Fall schwer machen. Manchmal klappt es leider nicht oft genug. Deshalb ist man oft, wenn man auf dem eher progressiven Lager ist und eher diesen analytischen Denkstil hat, in einem Dilemma der Progressiven. Das Dilemma besteht darin, dass man auf der einen Seite den anderen überzeugen möchte durch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments, wie das Habermas ausgedrückt hat. Das ist das Ideal. Jetzt weiß man, man kann die Leute aber nicht damit überzeugen. Man könnte sie vielleicht mit Emotionen, ja, emotionalisierten Nachrichten bekommen. Dann würde man zwar was erreichen, würde aber das Ideal verraten. Ja, und in dem Dilemma befinden sich viele. Und ich glaube, dass die Angst vor der Emotionalisierung nicht immer berechtigt ist. Solange man die richtigen Normen vertritt und die gut begründen kann und keine Unwahrheiten erzählt, soll man auch Emotionalisierung, positive Emotionalisierung verwenden. Und ich gebe jetzt nur ein profanes Beispiel. Der progressive Diskurs wird von vielen als, wie kann man das sagen, Gesinnungsterrorismus wahrgenommen. Ja? Viele haben den Eindruck, von linker und liberaler Seite wird ihnen ständig paternalistisch was verboten. Man kann aber zeigen, dass man, wenn man bestimmte Themen, wie sagen wir mal Umweltschutz, wo wirklich rationale Gründe dafür sprechen, dass man solche Themen neu sprachlich einpacken kann. Ja? Positives Reframing wird das manchmal genannt, in neue sprachliche Gestalt packen kann. Und einige Leute im konservativen Lager, die kriegt man nicht, indem man sagt, schau mal, du musst die Natur schützen, weil ja, das hat was mit Fürsorge zu tun und nachwachsenden Generationen oder so. Aber man konnte zeigen, dass wenn man das eher in so einem Reinheitsdiskurs packt, ja, für die Konservative eher empfänglich sind, also dass man sowas sagt wie Gott hat die Natur wohl eingerichtet oder die Mutter Natur, ne, es ist sowas Heiliges, Edles, dass man sie dann eher überzeugen kann, die Natur auch zu schützen. Deshalb würde ich sagen, in solchen Fällen ist das legitim.
Beharrlich nach Gründen fragen und Umformulierung der eigenen Argumente, um den Gesprächspartner auch emotional zu packen. Das also sind die beiden Kommunikationstechniken, die Philipp Hübel zufolge doch eine Chance bieten, den ideologischen Gegner zu erreichen. Und trotzdem, so gestand er ein, wird man nie alle erreichen können. Und deshalb schlug er noch zwei weitere langfristige Strategien gegen die Dominanz von Falschnachrichten und ideologischer Vernebelung vor.
Langfristig muss man auf Bildung setzen. Alle Studien zeigen, dass der Bildungsstand direkt korreliert ist mit solchen Dingen wie Demokratiefeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Neigung zu Verschwörungstheorie, autoritärem Denken. Je höher der Bildungsstand von jemandem ist, desto weniger ist er oder sie dafür anfällig für diese Mechanismen. Ich glaube, dass so etwas wie kritisches Denken an Schulen unterrichtet werden sollte, auch an Universitäten. Also diese ganze Frage, was ist ein gutes Argument? Was sind Fehlschlüsse im Alltag? Wie versteht man Statistiken? Wie erkennt man Worthülsen? Wie arbeiten die Wissenschaften? Wie findet man die richtigen Quellen zu bestimmten Nachrichten? All das sollte man systematisch in Schulen und auch in Universitäten unterrichten, nicht nur in solchen Fächern wie Philosophie. Ja, also das langfristige Projekt ist Bildung. Jetzt will man natürlich nicht so lange warten. Ich glaube, es gibt auch kurzfristige Möglichkeiten, gegen Falschnachrichten, gegen Fake News vorzugehen. Mittlerweile gibt es, und das sehe ich auch als Zeichen dafür, dass uns Wahrheit am Herzen liegt, es gibt unglaublich viele Initiativen mittlerweile online und offline. Zum Beispiel gibt es sowas wie HoaxMap. Das ist eine Gruppe, die suchen Falschnachrichten über Flüchtlinge und die Widerlegungen und veröffentlichen die zusammen. Es gibt eine internationale Seite, die heißt FactCheck, die alle Falschnachrichten von Politikern sammeln und die mit Quellen richtigstellen. Und nicht zuletzt, dass wir hier sind, ja, ist ein Zeichen dafür, dass es viele Bürgerinitiativen gibt, dass sich die Zivilgesellschaft wehrt gegen sozusagen den Beschuss von Falschnachrichten und von Hass und populistischem Denken. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf einen vernünftigen und rationalen Diskurs und eine Diskussion. Vielen Dank.
Soweit der Stuttgarter Philosoph Philipp Hübel zur Frage der Römerberg-Gespräche, wie man sich gegen Populismus und postfaktisches Denken wehren kann. Jetzt ist die Wahrheit eine schöne Sache, aber sie kann eben auch sehr anstrengend sein. Und lebenspraktisch gesehen gibt es sogar Gründe, es hier und da mit der Wahrheit nicht so ganz ernst zu nehmen. Die Selbsttäuschung gehört zu den urmenschlichen Verhaltensweisen. Das wissen wir aus den großen Werken der Weltliteratur, genauso wie aus vielen kleinen Alltagserlebnissen. Beides nahm bei den Römerberg-Gesprächen die Schriftstellerin und Philosophin Thea Dorn zum Ausgangspunkt ihrer Antwort auf die Frage, was denn das sei, Selbsttäuschung.
Ein Mann oder eine Frau oder wer auch immer will nicht wahrhaben, dass ein Partner ihn vermutlich betrügt. Eltern, die nicht wahrhaben wollen, dass ihre Kinder vielleicht nicht ganz so brillant sind, wie sie selber glauben. Man hat einen Verdacht auf eine Krankheit und geht lieber nicht zum Arzt, weil man nicht wissen will. Man will sich lieber einreden, es sei alles okay mit einem. Und natürlich ist das wichtigste Instrument, das uns diese Selbsttäuschung ermöglicht, ist natürlich die Wirklichkeit nur selektiv oder partiell wahrzunehmen. Also ein, wenn Sie so wollen, geleitetes Weggucken, wobei sich dann natürlich schon wieder die Frage stellt, wie geht das denn? Weil in dem winzigen Moment, wo ich hingeguckt habe, muss ich mir wie den Befehl geben. Jetzt gucke ich aber weg, weil das, was ich da sehe, wenn ich genauer hingucken würde, macht mir Angst, bedroht mich, passt mir nicht. Das zweite, vielleicht noch wichtigere Mittel, wie Selbsttäuschungen überhaupt gehen können, ist natürlich, dass Wirklichkeiten müssen meistens interpretiert werden, Situationen müssen gedeutet werden. Wäre die Wirklichkeit komplett unmittelbar eindeutig, würde sie diesen Zwang ausüben, dass ich gar nicht mehr anders kann, als der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. In dem Moment bricht natürlich eine Selbsttäuschung zusammen. Aber bis dahin ist es meistens ein weiter Weg. Also erst in dem Moment, wo der Partner sein oder seine Liebste in flagranti mit dem anderen erwischt und sich immer noch hinstellt und sagt, wahrscheinlich trinken die nur Kaffee da im Bett, dann ist wahrscheinlich die Grenze zum Wahnhaften überschritten. Aber solange es nicht bis zu dem Punkt kommt, ist es durchaus möglich, Wirklichkeiten zu deuten und zwar so zu deuten, wie man sie eben gerne hätte. Das Interessante daran ist, dass das verrät dieses Verhalten, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie man sie gerne hätte. Man ist bedroht durch die Wahrheit, sie würde als schmerzlich empfunden, sie widerspricht einem Wunsch. Und da kann man doch sagen, naja, das Leben ist hart genug. Ist es nicht manchmal eigentlich ganz angenehm, wenn wir nicht immer so genau hingucken, wenn wir uns das immer alles bis ins Detail antun müssen, ist es nicht vielleicht als Entlastung, um irgendwie durch dieses Leben besser zu kommen, nicht ganz okay, wenn wir von Zeit zu Zeit da weggucken, wo wir einen Eindruck haben, wir gucken da jetzt lieber nicht so genau hin oder wir deuten die Sachen so, wie wir sagen, ach, das kann doch auch alles ganz harmlos sein. Ein Bereich, in dem die Selbsttäuschung sogar wahrscheinlich große motivierende Kraft hat, ist das auf die Zukunft gerichtete Wunschdenken. Alf Menzer hat es gesagt, ich war gerade länger in den USA. Durch die Kleinstadt, wo ich untergebracht war, läuft der berühmte Appalachian Trail, 3.500 Kilometer langer Wanderweg, eine der Ikonen für Wanderer in den USA. Und ich habe da so kleine Tagestouren gemacht und mir kamen sehr viele, zum Teil auch ältere Herrschaften entgegen, die sich Thru-Hiker, also die das ganze Ding wirklich wandern wollen. Und bei mindestens 80% dachte ich, Kinder, ihr macht euch doch was vor. So wie ihr jetzt schon schnauft. Wie wollt ihr denn 3.500 Kilometer? Das ist doch völlig illusorisch. Und gleichzeitig kann man erst mal sagen, wieso, das ist doch großartig, dass da einer an sich glaubt und denkt, ich schaffe das. Ich würde die These wagen, ohne eine gewisse Portion Überschätzung und Wunschdenken ist noch nie was Großes auf dieser Welt entstanden. Die Probleme fangen an, wenn dieses Wunschdenken in eben offensichtliche Selbsttäuschung umschlägt. Also wenn da einer schon mit einem Puls von 220 am Baum hängt und immer noch glaubt, ich schaffe das, dann ist eine Grenze überschritten, wo man sagt, es ist nicht mehr motivierend, es ist nicht mehr produktiv, sondern im Gegenteil, hier wäre es vielleicht besser, der Wirklichkeit die Tür aufzumachen.
Soweit die Schriftstellerin und Philosophin Thea Dorn über die Mechanismen der Selbsttäuschung, die für den sich täuschenden Menschen durchaus sinnvoll, durchaus hilfreich, ja sogar motivierend sein können. Wo aber wird die Selbsttäuschung problematisch, wenn nicht sogar gefährlich?
Das eine ist, jede Selbsttäuschung ist implizit eine Kapitulation. Jeder, der sich selbst täuscht, gibt damit zu, dass die Wirklichkeit so ist, er kann sie nicht beeinflussen. Der Ehemann, der sich vormacht, dass seine Ehefrau treu ist, weiß, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich die Wahrheit weiß? Dann kann ich sie entweder verlassen, ich werde sie nicht dazu bringen, dass sie mir wieder treu ist. Also kapituliere ich vor der Wirklichkeit. In diesem Sinne ist jeder Selbsttäuscher, und das ist das Heikle daran, es ist immer auf dem Fundament eines Ohnmachtseingeständnisses gebaut. Und es kostet eine ziemlich erhebliche Mühe, diese Selbsttäuschung aufrechtzuerhalten. Das ist anstrengend, immer genau in dem Moment weggucken oder weghören zu müssen, wenn man den Eindruck hat, jetzt kommt aber was, was meine verzerrte Wahrnehmung korrigieren könnte oder müsste. Eine Lüge erstmal in die Welt hinauszusetzen, ist gar nicht so schwer. Es ist nicht nur schwer, sie wieder einzufangen, es ist auch schwer, sie wirklich aufrechtzuerhalten, weil diese alternative Wirklichkeit, die man hiermit behauptet hat, die muss sich ja dann durch alle Instanzen verteidigen. Und das ist ein erheblicher Aufwand. Plus, diese Leute kriegen selber was von Fake Personalities. Wenn ich selber lange genug in einer Fake Wirklichkeit lebe, weil ich die Wirklichkeit, die wirkliche Wirklichkeit nicht wahrnehme, sondern nur noch meine Fake-Wirklichkeit kenne, kriege ich selber was von diesen merkwürdig typisch zwanghaften, ich denke, Sie alle kennen Beispiele aus Ihrem Umfeld, Leute, denen man nicht widersprechen kann, weil sie ihre Lebenslüge aufrechterhalten müssen, haben etwas extrem Zwanghaftes, um nicht zu sagen fakehaft Gekünsteltes.
Aber was folgt daraus? Ihren Vortrag über Risiken und Gefahren der Selbsttäuschung beendete Thea Dorn dann mit dem nun folgenden Fazit.
Zunächst, Selbsttäuschung ist einer der natürlichsten Reflexe des Menschen. In dem Maße, in dem wir nicht in einem Paradies, das uns gut zu uns allen ist, leben, müssen wir uns, glaube ich, immer wieder, um überhaupt durch diese Welt gehen zu können, selber etwas vormachen. Die Welt tut uns dann nicht mehr so weh, weil wir nehmen sie angenehmer wahr. Aber wir sind natürlich damit auch unfähig, noch was zu verändern, weil wir richten uns in dieser Fake-Welt ein, in der alternativen Welt und eben, wie gesagt, empfinden vielleicht sogar Linderung, leiden nicht mehr so. Aber es ist damit natürlich auch der Moment, wo ich aufstehe und sage, ich muss was verändern an dieser Wirklichkeit, der ist damit natürlich auch getan. Das Heikle, und das ist vor allem fürs politische Feld das Heikle, diese spezifische Mischung eben aus einer Ohnmacht und einem zwanghaften Behaupten müssen von Macht im Sinne von, ich behalte die Macht über den Diskurs, ich behalte die Deutungsmacht. Und deshalb würde ich auch zum Beispiel sagen, solange Trump in seinem komischen System funktioniert und er sich einbilden kann, was er, glaube ich, tatsächlich tut, er sei the greatest president of all times, solange geht's uns gut, da wird nichts Schlimmes passieren. Ich möchte nur, dass er weit weg von allen gefährlichen Knöpfen ist, an dem Tag, an dem, wie bei Tod eines Handlungsreisenden oder in den Ibsen-Dramen, vielleicht doch die Wahrheit sich so aufzwängt, dass er anerkennen muss, verdammt, I'm a loser. Und ich glaube, wenn es irgendwas gibt, ich meine, dieser Mann hat seinen Kindern beim Skifahren die Stöcke weggeschlagen, damit er die Rennen gegen sie gewinnt. Also wenn dieser Mann wenn die in Aspen Skifahren waren, wird erzählt, hat Donald Trump seinen Kindern die Skistöcke oben am Start weggeschlagen, damit Papa das Rennen sicher gewinnt. Also so viel zum Charakter dieses Mannes. Das heißt, wir erfahren nichts über die Wirklichkeit, aber wir erfahren eine Menge über denjenigen, der diese Lügen in die Welt setzt oder diese Selbsttäuschung verbreitet. Und ich denke, das Leitmotiv, um diesen Mann zu verstehen und wo auch die Gefahren liegen, Narzissmus, alles klar. Ich glaube, das Hauptproblem, und ich habe seine Autobiografie gelesen, ich habe einige Biografien über ihn gelesen, scheint zu sein, dieser Mann kann es nicht ertragen, als Loser dazustehen. Und deshalb fürchte ich, es kann grauenvoll werden, wenn der Tag kommt, an dem er einsehen muss, verdammt, ich werde als Loser in die Geschichte eingehen und nicht als der Strahlende, der ich bin. Deshalb, ich glaube, das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man sich das anschaut, was sich da an Drama in den USA abspielt, dass es eigentlich, solange wir alle über die Fake News noch lachen können und sie für ihn selber funktionieren, ist das alles gar nicht so schlimm. Möglicherweise ist das sogar noch einer der besseren Zustände. Die Frage, die sich natürlich jede Gesellschaft, so wie jeder Mensch, muss sich auch jede Gesellschaft fragen, haben wir denn als Gesellschaft zentrale Lebenslügen? Machen wir uns als Gesellschaft kollektiv, sind manche unserer Grundannahmen nicht einfach verkehrt und wir trauen uns bloß nicht, sie in Frage zu stellen, weil es dann furchtbar würde, wenn wir uns oder wir Angst bekämen. Ich erinnere mich zum Beispiel so ein berühmter Satz, eine der großen Lebenslügen der letzten 30 Jahre, Sie erinnern sich, die Rente ist sicher. War eine der berühmten Selbsttäuschungen, Lebenslügen der Bundesrepublik, wo keiner sich erst mal traute, das zu hinterfragen, bis die Wirklichkeit mit ihrem kalten Schwall kam. Oder einer der am meisten diskutierten, umstrittensten Sätze aus der großen deutschen Politik der letzten Jahre, der berühmte Satz von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise 2015 im Sommer, wir schaffen das. Wenn dieser Satz als Ermunterung gemeint ist, was er vermutlich in der damaligen Situation war, wie ich vorhin sagte, für denjenigen, der sagt, ich schaffe diese 3500 Kilometer Appalachian Trail, ist es wunderbar, weil ohne diese Art von Wunschdenken entsteht nie was Großes, das ist motivierend. Wenn man aber, wie gesagt, schon mit eben am Baum hängt, japsend und der Herzinfarkt ist nur noch 3 Minuten weg, dann noch zu sagen, ich schaffe das, das ist nicht mehr klug. Und deshalb würde ich sagen, es geht gar nicht um den Satz. Dass wir schaffen, das kann ein wunderbarer Satz sein und es kann ein verheerender Satz sein. Es geht jetzt alles darum, in welcher Situation wird er gesagt. Ist er eine Ermunterung in einer Lage, die noch vieles zulässt? Oder ist er eben ein krasser Selbsttäuschungssatz in einer Lage, wo man sagen muss, der Gedanke, wir schaffen das nicht, macht so viel Angst, dass ich ihn nicht sagen darf, dann ist er ein klarer Selbsttäuschungssatz. Und ein letzter Satz. Die Menschheit hat sich schon immer was vorgemacht. Ich glaube nicht, dass wir da heute auf einem anderen Punkt sind, als wir, wenn wir im größeren Bogen gucken, vorher waren. Aber natürlich würde ich auch sagen, dass im Laufe jetzt meiner Lebenszeit, der 4 Jahrzehnte, die ich Politik sozusagen wahrnehmen kann, es dafür spricht, dass Bedrohungslevel gestiegen ist. Ich glaube, die Welt macht uns heute mehr Angst, als sie das vielleicht vor 20 Jahren gemacht hat. Und dann ist es gewissermaßen eine ganz natürliche Reaktion, wenn denn meine These stimmt, dass Selbsttäuschung das angenehmste Palliativ aus einer schmerzenden Wirklichkeit heraus ist, dann hat es natürlich eine große Logik, dass Selbsttäuschungen auch auf der großen politischen Bühne wieder häufiger sind, als sie das in der westlichen Welt meinetwegen vor 10 oder 15 Jahren waren. Vielen Dank.
Die Schriftstellerin Thea Dorn bei den Frankfurter Römerberg-Gesprächen zum Thema Die Ohnmacht der Aufklärung und der Erfolg des Autoritären. Mit dem zweiten Teil dieser Themenstellung, nämlich mit dem Erfolg des Autoritären, setzte sich dann der Hamburger Historiker Volker Weiß auseinander. Er hat in seinem viel diskutierten Buch Die autoritäre Revolte die Grundlagen der neuen rechtspopulistischen Bewegung untersucht und beschreibt im Folgenden die historischen Bezugspunkte jener neuen Rechten, die sich in Deutschland zurzeit besonders im Umfeld des sogenannten Instituts für Sozialpolitik des Publizisten Götz Kubitschek formieren und artikulieren.
Auf der Suche nach den Vorbildern der heutigen Rhetorik gegen Altparteien und Lügenpresse, mit der dann die Massen gegen das sogenannte rot-grün versiffte Establishment mobilisiert werden sollen, wird man schnell in den ultranationalistischen Kreisen der Weimarer Republik fündig. Wer die heutige neue Rechte politisch und strategisch verstehen will, muss daher sein Augenmerk weniger auf die NSDAP als auf die frühen 30er Jahre richten. Und vor allem in der Phase der Präsidialregime vor Hitler finden wir dann das angestrebte Modell einer autoritären Führung, die sich auf eine nationale Elite aus Militär, Adel und Wirtschaft und ein zorniges Volk zugleich stützen kann. Und vorbereitet wurde diese Politikform von einer Reihe Intellektueller, die sich vom bürgerlich-wilhelminischen Konservatismus abgewandt hatten und ihr Heil in einer revolutionären Form des Nationalismus suchten. Und wiederbelebt wurde diese Weltanschauung dann bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als die bundesdeutsche Rechte unter den Bedingungen der Niederlage des Zweiten Weltkrieges auf der Suche nach einem Neuanfang war. Armin Mohler, Privatsekretär von Ernst Jünger und auch ein enger Schüler von Carl Schmitt, trug bereits Ende der 40er Jahre den Kanon zusammen, auf dem sich dann dieses autoritäre Denken bezieht. Mohler war der Schöpfer der Legende einer konservativen Revolution, wie er es nennt, die er durchaus kontrafaktisch scharf vom Nationalsozialismus abtrennen wollte. Und er wirkte bis zu seinem Tod 2003 als persönlicher Mentor wesentlicher Vertreter dieser neuen Rechten.
Soweit der Historiker Volker Weiß, aber die autoritären Vorstellungen der heutigen Extremrechten gehen ihm zufolge noch weiter zurück. Ein wichtiger Bezugspunkt, der sich in Publikationen der neuen Rechten wiederfindet, ist dabei der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler, der 1918 sein einflussreiches Werk »Der Untergang des Abendlandes« veröffentlichte.
Von Spengler und eben seinen Zeitgenossen hat sich die neue Rechte zahlreiche ihrer Semantiken entlehnt. Spenglers Schilderung der Weimarer Republik in der Schrift »Vom Neubau des Reiches« aus dem Jahre 1924 ist dafür ein Beispiel. Spengler sieht in der neuen demokratischen Staatsform eine Ausgeburt der Dekadenz und ein Hemmnis für die notwendigen geschichtsträchtigen Entscheidungen. Die Parteien, schreibt Spengler, sind Parasiten am Körper des Reiches. Die darauffolgende Beschreibung der Republik als einen abgehobenen bürokratischen Selbstversorgungsapparat erinnert durchaus an fast wortgleich lautende Schmähungen der Europäischen Union heute. Und Spenglers Ausweg aus dem Dilemma einer entscheidungsschwachen Demokratie besteht natürlich in der autoritären Lösung. Er fordert, ich zitiere, eine außerordentliche Stärkung der Regierungsgewalt mit hoher Verantwortlichkeit, damit eben nicht tägliche Parlamentsverhandlungen auf ihrer Arbeit lasten. Die Regierung müsse grundsätzlich handlungsbefugt sein. Ihre Kontrolle durch das Parlament solle durch turnusmäßige Rechenschaftsberichte ersetzt werden. Die Reichsführung genießt alle Vollmachten und lässt sich dabei von einem privaten Gremium der Besten aus Politik und Wirtschaft vertraulich beraten. Dem Volk stellt sich diese Regierung nur in einem Reichstag, der zweimal jährlich als, wie Spengler schreibt, Aufsichtsrat Vollmachten erteilt und Rechenschaftsberichte entgegennimmt. Das ist aber kein Rückfall in irgendwelche Strukturen des Alten Reiches. Nein, Spengler entwirft hier eine Art plebiszitär geleitete Diktatur als den einzig gangbaren Weg der Deutschen. Er schreibt, ich zitiere, die Deutschen sind ein monarchisches Volk und durch ihren altgermanischen Zug der Gefolgstreue und Unterordnung unter den innerlich anerkannten Führer. Zugleich sollte der bürokratische Apparat des Reiches, und da wird Spengler sehr modern, drastisch verschlankt werden. Das sind übrigens alles sehr moderne Denker, diese sogenannten konservativen Revolutionäre. Eine auf deutscher Treue beruhende Führung bedürfe dieser Bürokratie nicht. Denn wer sich mit Spenglers ewiger Suche nach einem faustischen Typus vertraut ist, der dürfte sich nicht wundern, dass seine vom Leistungs- und Führungswillen geprägte Elite auch keiner Kontrolle ausgesetzt werden muss. Bei ihm wird das Reich, das Neuzubauende, im Wesentlichen vom Ethos des, wie er schreibt, Dienens im germanischen Sinne einer stolzen Unterordnung getragen. Ja, und verkörpert wird dieses Ethos dann in zwei Ständen, die ja bereits das frederizianische Preußen Spengler zufolge hervorgebracht habe, nämlich Beamte und Offiziere. Allerdings, da wird es auch wieder sehr modern, traut Spengler auch dem Ethos alleine nicht, weswegen er, heute würde man sagen, Leistungsanreize für diese tragenden Stände schaffen möchte. Und die Mittel seiner Wahl sind dann ganz modern befristete Dienstverträge, haben sich an der Universität heute durchgesetzt, und eine privatisierte Sozialfürsorge. Eine merkwürdige Mischung also aus schlanker, aber strenger Verwaltung einerseits und Leistungsethos andererseits, vereint unter einer sich weitgehend selbst kontrollierenden und selbst rekrutierenden Führung. Und was bei Spengler ein fast ordoliberales Gedankenexperiment blieb, rückt heute durchaus in den Fokus der Realität.
Soweit der Historiker Volker Weiß über die ideologischen Wurzeln der neuen Rechten, zum Beispiel im Gedankengut von Oswald Spengler. Auf den Frankfurter Römerberg-Gesprächen zog Volker Weiß dann für die Auseinandersetzung mit der neuen Rechten die folgenden Konsequenzen.
Die Vordenker des neuen Autoritarismus und seiner angestrebten Herrschaftsform sind meist in den 20ern und 30er Jahren zu finden. Was in dieser Tradition heute von den neuen Rechten entwickelt wird, hat mit Konservatismus nichts mehr zu tun, und das ist ganz wichtig. Gerade bei den historischen Vorbildern lässt sich fast ausnahmslos eine klare Neigung zum italienischen Faschismus feststellen. Zweitens, es ist daher notwendig, sich mit den zeitgenössischen Analysen bereits der falschen Propheten und des autoritären Charakters zu befassen. Und zu ihren grundlegenden Erkenntnissen gehört nun mal, dass sich die Demokratie auch aus sich heraus selbst abschaffen kann. Eine notstandsgestützte Präsidialdiktatur unter der Fahne einer echten Entscheidungsgewalt, stets begleitet von völkischer oder religiöser Rhetorik, ist dazu der beste Weg. Und deswegen sage ich immer, den Fokus in der Debatte nicht immer auf die NSDAP, nicht immer das Dritte Reich. Nein, bitte, die entscheidende Phase ist davor. Und wenn wir ganz konkret werden, natürlich 32, die Entmachtung der preußischen Staatsregierung und so weiter. Drittens, ein großes Problem ist heute, dass kritische Theorie an der Hochschule eine viel zu geringe Rolle spielt. Da könnte man das nämlich dann lernen. Und auch die entsprechenden Denker der Weimarer Republik sind in den letzten Jahren ganz erstaunlich vernachlässigt worden. Und obgleich ein ganzer Theoriekanon aus den 20er und 30er Jahren seit Jahren systematisch, politisch reaktiviert wird, schweigt auch der Großteil der Zeithistoriker dazu. Sie müssen mir natürlich diesen historischen Fokus in meiner Perspektive auch nachsehen. Ich bin ja Historiker und entsprechend fällt dann die Antwort bei mir aus. Allerdings plädiere ich eben nicht für eine museale Wahrnehmung. Es gibt eben Phänomene, die eine sehr lange Dauer entfalten, und aus historischer Perspektive ist die Nachkriegszeit eigentlich gerade erst vorbei. Und die mit Ende des Blockkonflikts in Gang gesetzte Dynamik hat eben nicht nur Gutes entfaltet. Und offensichtlich sind auch wieder die autoritären Kräfte des Nationalismus und Fundamentalismus am Werke, die eben keineswegs im Gegensatz zu einem marktorientierten Liberalismus stehen. Im Gegenteil, wird das Dasein alleine als Konkurrenzkampf um Raum und Ressourcen gesehen, dann ist die Türe zu einer darwinistischen Lesart der Gesellschaft durchaus weit offen. Und es ist naheliegend, schlussendlich auch die politische Teilnahme an der ökonomischen Leistung zu orientieren. Und das ist eben dann der Fahrplan in den Ständestaat. Also denken Sie einfach an die Überlegungen zu einer einkommensorientierten Staffelung des Wahlrechts. Also in meinen Augen funktioniert eben auch der Kapitalismus selbst hochreligiös, und dieses einfache Aufrechnen von hier Vernunft und da eben wahren, diese Dichotomie, die greift hier nicht, weil der Mythos eben in dieser Aufklärung selbst immer wieder drin ist und wir da wohl nur durch weitere Negationen rauskommen. Ja, so gesehen mögen die Entwicklungen der 20er und 30er Jahre vielleicht sogar Vorboten gewesen sein. Und wir sollten sie eben sehr genau kennen, um heute nicht auf die Mimikrie unserer zeitgenössischen neuen Rechten hereinzufallen. Vielen Dank.
Soweit der Hamburger Historiker Volker Weiß. Sie hören die Kulturszene in HR2 Kultur und darin Mitschnitte der Frankfurter Römerberg-Gespräche, die am 29. April dieses Jahres unter dem Titel »Die Ohnmacht der Aufklärung und der Erfolg des Autoritären« im Chagall-Saal des Frankfurter Schauspiels stattgefunden haben. Den Abschluss dieser Römerberg-Gespräche bildete ein Vortrag des Politikwissenschaftlers Jan Werner Müller. Er lehrt an der amerikanischen Princeton-Universität und er hat mit seinem Essay »Was ist Populismus?« im vergangenen Jahr eine Art Standardwerk zum Verständnis der gegenwärtigen politischen Entwicklungen veröffentlicht. Er ist sozusagen der Experte, wenn es darum geht, zu erklären, was da gerade populismustechnisch jenseits und diesseits des Atlantiks geschieht. Und als wesentliches Merkmal der neuen Populismen hat Jan Werner Müller ausgemacht,
dass Populisten immer an einen Punkt kommen müssen, wo sie sagen, wir wissen, wer, was bei Populisten häufig das wahre Volk ist, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen auch wieder natürlich, wie wir zu alter Größe zurückkommen, ich muss den Trump-Satz hier nicht extra zitieren, und dadurch wissen wir natürlich in gewisser Weise auch, wer nicht zum Volk gehört. Nämlich jeder, der unsere letztlich symbolische Konstruktion des wahren Volkes nicht teilt und spezifisch vielleicht mit unserer Geschichtspolitik nicht übereinstimmt. Insofern ist es auch kein Zufall, dass in gewisser Weise Populisten einen permanenten Kulturkampf betreiben, permanent auch die Konfrontation, den Konflikt suchen, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie dadurch ihren eigenen Anhängern, dem vermeintlich wahren Volk, immer wieder zeigen können, wer, vor allem welche Minderheiten, nicht wirklich dazugehören. Deswegen ist diese kulturell-symbolische Abgrenzung von denen, die nicht dazugehören, ganz entscheidend für die Populisten. Deswegen strukturiert diese Abgrenzung letztendlich auch das, was man in Anführungszeichen eine populistische Regierungskunst nennen könnte. Warum? Weil Populisten, zumindest wenn sie vielleicht bereit sind, meinem Ansatz zu folgen, immer zuerst einmal sagen, wir und nur wir die Populisten, repräsentieren das wahre Volk. Also das Entscheidende ist nicht, dass man Eliten kritisiert, das dürfen wir alle, das ist ein Zeichen guten bürgerlichen, demokratischen Engagements. Das Entscheidende ist, dass die Populisten sagen, wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk. Ergo, alle anderen Wettbewerber um die Macht sind illegitim und weniger offensichtlich all diejenigen im Volke selber unter den Bürgern, die unserer symbolischen Konstruktion des wahren Volkes nicht zustimmen, gehören wahrscheinlich gar nicht wirklich dazu. Wenn Sie das völlig unplausibel finden, nur ein kurzes Faktum, sprich ein Zitat von Donald Trump. Trump hat im Mai letzten Jahres auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, ich erlaube mir das auf Englisch zu zitieren, weil es dann vielleicht besser rüberkommt. Trump hat gesagt, the most important thing is the unification of the people and all the other people don't mean anything. Mit anderen Worten, ich entscheide, worin die Vereinigung des wahren Volkes besteht. Sie können ruhig einen amerikanischen Pass haben, Sie können ruhig rechtlich dazugehören, aber in Wirklichkeit gehören Sie eben nicht dazu. Deswegen auch, wenn Sie mir nochmal Fußnote erlauben, fand ich es persönlich auch extrem naiv, als nach dem 8. November zum Teil liberaldemokratische Beobachter in den USA sagten, naja, jetzt hat er doch diese konziliante Rede erstmal gehalten, da hieß es ja, wir müssen die Gräben zuschütten, die Wunden heilen nach dem Wahlkampf. Erstens ist es natürlich die Rede, die jeder erfolgreiche Präsidentschaftsbewerber hält, es ist völlig klischeehaft, darüber zu reden, dass die Wunden jetzt geheilt werden müssen. Aber die eigentliche Message, von wegen wir müssen uns jetzt vereinigen, heißt bei einem Populisten etwas anderes als bei einem in Anführungszeichen normalen demokratischen Politiker. Als Trump sagte, er hat es ja gar nicht gesagt, er hat es getweetet. Als Trump tweetete, ich zitiere aus dem Gedächtnis, we will unite like never before and we will win, 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 Ausrufezeichen. Dann hieß das ja nichts anderes als, ja, wir müssen uns jetzt vereinigen, aber so wie ich mir das vorstelle. Und wer da nicht mitmacht, bleibt außen vor. Deswegen ist es kein Zufall, dass auch Leute wie Erdogan, Orban und andere ständig von Vereinigung des Volkes reden, damit aber nie meinen, dass sie jetzt Pluralismus anerkennen, Differenzen, toleranter werden wollen und so weiter und so fort. Absolut nicht. Es geht immer auf irgendeine Weise um Ausgrenzung. Deswegen auch, das ist der entscheidende Punkt, ist diese Ausgrenzung insofern wichtig, als dass man dadurch das verstehen kann, was ich als Strukturelemente einer populistischen Regierungskunst bezeichnen würde.
Also, dem Populisten ist wesentlich, allein zu wissen, wer das sogenannte wahre Volk ist und genau dieses Volk repräsentieren zu wollen. Welche verschiedenen Aspekte des populistischen Regierens daraus abzuleiten sind, das stellte Jan-Werner Müller im Folgenden dar.
Alle Kritiker an populistischen Herrschern werden sofort mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie ja in gewisser Weise undemokratisch seien. Allen unabhängigen Institutionen, ob das nun Richter sind oder ob es freie Medien sind, die auf irgendeine Weise dem Willen der Populisten entgegenstehen, werden auf die eine oder andere Weise als Feinde des Volkes oder Volksverräter bezeichnet. Mit anderen Worten, man kritisiert die Gegner nicht aus Sachgründen, sondern immer im Namen der Demokratie. Denn die Populisten sagen ja, wir und wir, nur wir vertreten das Volk, wir sind gewählt, ergo wird allen anderen sofort die Legitimität abgesprochen. Das, denke ich, ist relativ offensichtlich. Was vielleicht weniger offensichtlich ist, sind einige andere Aspekte. Erstens, dass Populisten gewisserweise immer versuchen, den Staat als Ganzes in Besitz zu nehmen. So etwas wie eine neutrale Beamtenschaft soll es nicht mehr geben. Da positioniert man die eigenen Leute, wie es auch im europäischen Kontext ja schon seit langer Zeit in Ungarn und Polen passiert. Nun werden Sie vielleicht sagen, ja gut, aber das machen doch viele Parteien, das ist doch nicht so ungewöhnlich. Warum soll das jetzt spezifisch populistisch sein? Es ist insofern spezifisch populistisch, als dass die Populisten selber auf jede Kritik mit dem aus ihrer Sicht moralischen Argument antworten können, wo sie sagen, naja, aber der Staat ist doch für das Volk da und wir, nur wir, repräsentieren doch das Volk. Deswegen ist es doch völlig in Ordnung, wenn in gewisser Weise das Volk den Staat in Besitz nimmt. Zweiter Aspekt. Populisten betreiben das, was die Politikwissenschaftler häufig als Massenklientelismus bezeichnen. Soll heißen, diejenigen Bürger, die die Populisten unterstützen, bekommen wohlfahrtsstaatliche Zuwendungen, man hilft ihnen beim Behördengang, diese Art von Quid pro Quo. Jetzt werden Sie vielleicht auch wieder sagen, ja gut, aber das machen doch viele Parteien, dass sie ihre eigenen Unterstützer in irgendeiner Weise auch belohnen wollen. Was ist denn daran so ungewöhnlich? Auch hier ist der entscheidende Punkt, dass Populisten auf jede Kritik mit dem Argument antworten können, indem sie nämlich sagen, ja, was wir machen, ist ja völlig legitim. Denn wir haben ja von vornherein erklärt, dass nur manche das wahre Volk sind. Und wenn andere da völlig außen vor bleiben, ist es ja kein Problem. Denn die gehören ja sowieso nicht dazu. Und es ist auch hier wieder das entscheidende Argument zu sagen, dass ja nur das wahre Volk sozusagen von uns profitieren soll. Drittens, wenn sich denn doch einmal Protest aus der Zivilgesellschaft gegen populistische Regierungen rührt, dann ist es nicht zuletzt symbolisch enorm wichtig für diese Regierungen, diesen Protest völlig und systematisch zu diskreditieren. Auch wenn er vielleicht realpolitisch nicht wirklich besonders gefährlich ist. Warum? Auch hier ist wieder entscheidend, sich daran zu erinnern, was die Populisten eigentlich als Anspruch stellen. Ihr Anspruch ist ja eine Art moralisches Monopol auf Repräsentation des Volkes. Deswegen kann es ja eigentlich gar nicht sein, dass zumindest Teile des Volkes sich da plötzlich auf den Straßen gegen ihre einzig legitimen Repräsentanten äußern. Letzter Aspekt, es ist für Populisten ihre Regierungskunst in Anführungszeichen immer sehr entscheidend, Medienpluralismus systematisch zu reduzieren. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass ja eigentlich diese Regime dadurch verwundbar sind, dass irgendwann das Kind sagt, Moment, der hat doch gar keine Kleider an. Nur, die Prämisse ist ja immer, dass jeder das Kind auch hören kann. Und der Trick der Populisten ist natürlich in gewisser Weise sicherzustellen, dass einige das Kind vielleicht schon hören, aber ganz viele hören das Kind eben nicht. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang, weil das ja auch in gewisser Weise Programm der Tagung war, ist nochmal der Rede wert, etwas über soziale Medien zu sagen, auch etwas, über das vielleicht viele von Ihnen später noch reden möchten. Mein bescheidener Beitrag zu dieser ganzen Diskussion ist nur folgender, und das Ganze ist auch rein eine Hypothese in gewisser Weise. Ich würde sagen, dass Trump ja nicht völlig Unrecht hatte, als er der Welt mitgeteilt hat, Twitter war sehr, sehr wichtig für mich. Er hat ja selber gesagt, ich liebe Twitter, es ist so, als hätte man seine eigene Zeitung, nur ohne die Verluste. Und mit typischer Bescheidenheit hatte er auch gesagt, ich bin der Hemingway der 140 Zeichen. Ich kann das besser als alle andere. Aber da war ja vielleicht in gewisser Weise auch irgendwie was dran. Da haben viele von uns ja das Gefühl gehabt, da ist irgendwas Wichtiges vielleicht auch wirklich passiert, das wir verstehen sollten. Aber was genau? Meine, wie gesagt, vorsichtige Hypothese wäre folgendes. Es ist für Populisten auch wichtig, die Suggestion zu erzeugen einer wirklich direkten Verbindung zum Volk, zu den einzelnen Bürgern. Soll heißen, ohne Zwischeninstanzen, ohne komplizierte Parteiapparate, wo dann so langweilige Sachen wie innerparteiliche demokratische Prozesse ablaufen. Das ist in gewisser Weise vielleicht auch logisch, warum die das gar nicht wollen oder brauchen, denn der wahre authentische Volkswille leitet sich ja für sie stets aus ihrer letztlich symbolischen Konstruktion des wahren Volkes ab. Eigentlich sollte das ja für alle offensichtlich sein, eigentlich braucht man da ja gar nicht lang zu diskutieren. Aber genauso wie man diese Zwischeninstanzen von Parteiapparaten nicht braucht, braucht man natürlich auch die Medien nicht. Es ist ja vielleicht kein Zufall, dass Beppe Grillo, wenn er die Politiker kritisiert, die Kaste von professionellen Politikern in Italien, immer auch gleich dazu sagt, und die Journalisten, denen dürft ihr auch nicht trauen, denn die Medien, wie der Name ja schon sagt, vermitteln, und vermitteln ist immer gleich Verfälschung. Deswegen auch der, glaube ich, in Italien fast schon zum geflügelten Wort gewordene Satz von ihm, wo er sagt, hey Leute, die Sache läuft so, ihr sagt mir, was wirklich los ist, also ihr das Volk, und ich spiele den Lautstärker. Inzwischen haben die meisten Leute gemerkt, naja, so einfach ist es vielleicht doch nicht mit Grillos Blog. Aber die Suggestion ist sehr stark, dass da sozusagen nichts mehr tritt zwischen einem selber als Bürger und den vermeintlich authentischen Repräsentanten des Volkes. Das ist nicht völlig neu. Das hätten Sie vielleicht früher oder heute auch noch erleben können, wenn Sie gesagt haben, ich gehe jetzt zu einer Parteiversammlung und meine Lieblingspolitikerin, mein Lieblingspolitiker tritt da vorne auf, wir fühlen uns alle vereinigt, wir sind jetzt alle da, wir haben diese direkte Verbindung zu jemandem, mit dem wir uns stark identifizieren können. Nur, das war natürlich ein außeralltägliches Erlebnis und das hat dann vielleicht nicht länger als 3 oder 4 oder vielleicht bei Chavez 12 Stunden gedauert. Aber dann war es auch vorbei. Während diese technologisch ermöglichte Direktverbindung durch Twitter und andere Dinge ist natürlich 24 Stunden am Tag verfügbar. Das heißt, Sie wachen morgens um 3 Uhr auf, gucken mal eben, was Trump wieder getweetet hat und sagen, ah, genau was ich gerade dachte. Wahrscheinlich eher andersrum, aber ist ja egal. Die Suggestion ist da der direkten Verbindung und sozusagen der direkten Korrespondenz zwischen dem vermeintlich authentischen Volksvertreter und einem selber. Und das, also wenn an der Sache irgendwie was dran ist, so wie ich sie jetzt dargestellt habe, ist natürlich eine riesige Herausforderung, denn wir können uns natürlich stark machen für Diversität, Pluralismus, da müssen immer andere Stimmen mit im Gespräch sein. Nur, wie kommen Sie überhaupt in diesen Raum rein, wenn sozusagen die Suggestion so stark ist, hier habe ich doch direkte Verbindung, ich will ja eigentlich gar niemand anders drin haben, ich will ja eigentlich gar niemand anders zuhören. Das sehr kurz und karikaturhaft vielleicht dargestellt, sind für mich Elemente einer populistischen Regierungskunst. Das Ganze ist ein, wenn Sie so wollen, kohärentes Paket, was nicht heißen soll, dass die unverwundbar sind oder dass man gar nicht protestieren braucht, weil das hat ja eh keinen Sinn. Das will ich damit nicht suggerieren. Aber man sollte das nicht unterschätzen und auch gerade aus liberaler Sicht es sich nicht zu einfach machen.
Soweit die Analyse dessen, was populistische Politik, was populistische Regierungskunst ausmacht. Aber was folgt daraus für die Auseinandersetzung mit dem Populisten? Welche Chancen, welche Aufgaben bieten sich in dieser Hinsicht den Verfechtern von Aufklärung, Pluralität und Freiheit? Auf diese Frage versuchte der Politologe Jan-Werner Müller zum Abschluss einen eher optimistischen Ausblick zu formulieren.
Ich denke, das Spezifische unserer, wenn man das so sagen darf, geistigen Situation der Zeit ist, dass die wirklichen Gefahren aus letztendlich dem Inneren der demokratischen Vorstellungswelt kommen. Dass die Populisten ja die Sprache der Demokratie sprechen, dass sie ja den Anspruch stellen, wir verwirklichen wirklich den Volkswillen. Wir sind gar nicht die anderen, die da völlig gegen die Demokratie sind. Nein, wir sind ja sozusagen die, die Demokratie wirklich praktizieren. Also in gewisser Weise kommt die Gefahr aus dem Inneren, wenn man das so sagen darf. Und in gewisser Weise sollte uns das eigentlich dazu führen, viel selbstkritischer die wahren Schwachstellen unserer liberal-demokratischen Gedankengebäude sich anzuschauen und zu sagen, gut, das heißt nicht, dass die Populisten jetzt mit ihrer Kritik recht haben, Aber die Tatsache, dass sie so viel Erfolg haben, dass diese Regime offenbar auch relativ stabil sind, muss uns doch eigentlich dazu bringen zu sagen, Moment, wie kann das überhaupt sein? Wo sind unsere Schwachstellen? Was haben wir vielleicht nicht wirklich durchdacht? Was hat sich vielleicht nicht wirklich auf plausible Weise realisiert? Das, meine Damen und Herren, würde ich sagen, ist die Herausforderung unserer Tage. Ich weiß jetzt selber nicht mehr, warum das positiv klingen sollte, aber immerhin, ich habe es versucht. Vielen Dank.
Das war noch einmal der in Princeton lehrende Politikwissenschaftler Jan Werner Müller. Und damit gingen die Römerberg-Gespräche, die am 29. April dieses Jahres im Schauspiel Frankfurt stattfanden, zu Ende. Sie standen unter der Überschrift »Die Ohnmacht der Aufklärung und der Erfolg des Autoritären«. Wir dokumentierten ausgewählte Beiträge in Auszügen. Morgen steht in der Kulturszene Hessen ein Hörspiel auf dem Programm. Ein Hörspiel, das die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow über die Geschichte der Goldschmiedekunst in Hanau verfasst hat. Morgen am Sonntag ab 12.05 Uhr hier in HR2 Kultur. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Alf Menzer.